Ja, herzlich willkommen bei Was sagt die da?
Und es ist inzwischen nicht nur die da was sagt, sondern es sind zwei Leute, die hier diskutieren.
Zwei Personen und deswegen heißt es auch die da.
Die da. Also die Uhr, die da, das ist die Elvira.
Und der Jan.
Er ist jetzt seit einigen Sendungen dabei. Und wir haben schon heftig im Vorfeld diskutiert. Wir haben ja immer gesagt, also Jan und ich haben das verabredet, dass für jede Sendung darf sich jemand ein Thema aussuchen. Und ich habe was ganz Hinterfotziges gemacht. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und habe es dem Jan aufs Auge geklebt. Beziehungsweise habe gesagt, ja, also du hast da so interessante Sachen gesagt und ich möchte ein bisschen mehr drüber hören. Reden wir doch über Faschismus.
Also über die aktuelle Ausprägung des Faschismus. Das war mein Wunsch dazu.
Gut. Und ich habe dann gesagt, ja, aber wir müssen erst mal schauen, wo das überhaupt herkommt oder was es überhaupt ist, Faschismus. Weil jeder denkt ja, er oder sie weiß, was Faschismus ist. Und wenn man es genauer anguckt, dann wird es ziemlich komplex, diese Sache. Und ich habe dann halt mal gegoogelt. Und ich finde es immer so interessant, wie Begriffserklärungen, also wo Begriffe herkommen. Soll ich das mal vortragen, was ich da gegoogelt habe?
Erzähl mal.
Also, und zwar, dass dieser Faschismus abgeleitet ist vom italienischen Fascio und das bedeutet bunt. Und also, jetzt komme ich ins Schleudern, genau. Und das ist eigentlich auch nochmal abgeleitet und zwar vom lateinischen Fasces, wie auch immer man das aussprach. Und das sind Rutenbündel. Das heißt also, das leitet sich ab, von, dass sich was verbindet, dass Einzelne zusammengefasst werden zu einem Bund. Und das heißt natürlich, gemeinsam sind wir stärker als einzeln. Und das waren sogar, diese Rutenbündel waren Machtsymbole im Römischen Reich, die vor den höchsten römischen Beamten, den Konsuln, Prätoren und Diktatoren hergetragen wurden. Das heißt, da kommt es her. Und im 19. Jahrhundert war das auch nochmal etwas anderes als in dem 20. Jahrhundert. Und zwar bezeichnete das Wort Fascio, ich zitiere, das Selbstverständnis der italienischen National- und Arbeiterbewegung als revolutionäre Kraft. So symbolisierte das Rutenbündel in der nationalen Bewegung im 19. Jahrhundert die Einheit der Nation und Fascio bezog sich im seit 1870 geeinten Italien auf sozialistische Arbeiterorganisationen wie beispielsweise die Fasci Siciliani in Sizilien. Da war ich ziemlich platt, als ich das gelesen habe. Aber eigentlich macht es auch, ja, das zieht auch eine Linie, weil die Nazis, die nannten sich ja auch Nationalsozialisten. Und ich glaube, dass das Wort Nationalismus, das können wir heute, Nationalismus als Ursache vieler Übel. Aber auf der anderen Seite war es auch der erste einende Gedanke, der im 19. oder auch davor geschaffen wurde, um Staaten zu schaffen. Weil die Staaten waren eins, das war so ein Flickwerk.
1850 war der Nationalismus ein sehr fortschrittlicher Gedanke und System. Und man kann das Denken in nationalen Strukturen oder in Nationalstaaten auch nicht nur verdammen, sondern es hat auch positive Aspekte.
Es hat auch den Aspekt, dass für einen Staat, also für eine Regierungsform, und das gilt eben auch für eine Demokratie, ein vereinender Gedanke geschaffen wurde. Also wir in diesem Staat, wir müssen zusammenhalten, wir sind eine Einheit, wir sind nicht bloß lauter Einzelteile, sondern wir sind auch eine, mehr als die Summe dieser einzelnen Einheiten.
Ja, vorm Nationalismus gab es eigentlich irgendwie diese kirchliche und monarchische Herrschaft mit richtig gehendem Sklaventum.
Ja. Und von daher kann man auch die Ursprungsidee des Nationalsozialismus, dass es nicht nur, also wir kennen das heute als was Böses, Aber da war auch der Gedanke drin, wir als Gemeinschaft sorgen dafür, dass es allen gut geht. Richtig?
Ja.
Als Ideal.
Ein faschistoides Verhaltensmuster ist, es gibt eine ganze Reihe und irgendwann, wenn zu viele davon vorhanden sind, dann kristallisiert sich ein Faschismus heraus. Ein Verhaltensmuster ist, dass sich die Faschisten an fortschrittliche Bewegungen ranwanzen. Mhm. Und so ist das Soziale, was am Anfang des 20. Jahrhunderts ja sehr bedeutend war in der Diskussion gegen die Monarchien, so ist das Soziale in den Faschismus hineingewandert, mhm, weil sie sich damit an fortschrittliche Bewegungen ranwanzen konnten.
Meinst du, oder vielleicht ist es ja auch, aber jetzt fangen wir schon an zu diskutieren, weil da müssen wir jetzt klären, was Faschismus eigentlich geworden ist.
Du wolltest noch mehr von dem Oldschool-Kram
genau,
erzählen.
Genau, weil ich merke schon, das sind schon wieder Möglichkeiten zu diskutieren. Also, dann geht es also weiter mit diesem Faschismus. Und der wurde um 1900 zum Banner der revolutionären Arbeiterbewegung, der wurde dann ab 1919 mit den Fasci di Combattimento identifiziert, jene Kampfbünde, die Mussolini im März 1919 gründete. Das heißt, Faschismus, das war zunächst die Eigenbezeichnung. Und das waren diejenigen, die unter Führung von Benito Mussolini in Italien von 1922 bis 1943-45, weshalb der Schrägstrich, da müsst ihr auch noch nachfragen, die beherrschende politische Macht war und ein diktatorisches Regierungssystem errichtete, den italienischen Faschismus. Ab den 1920er Jahren wurde der Begriff für alle ultranationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten, antiliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien oder Herrschaftssysteme verwendet, die seit dem Ersten Weltkrieg die parlamentarischen Demokratien abzulösen suchten. So, damit ist aber jetzt noch nicht kein Ende, sondern, also wenn wir Faschismus sagen, denken wir halt an den deutschen NS-Staat. Aber es ist alles jetzt so einfach. Ich habe auf Wiki gefunden, es gibt gibt Faschismustheorie und da gibt es alle möglichen Menschen, die sich damit beschäftigen und jeder hat einen anderen Ansatz und kommt zu verschiedenen Schlüssen.
Es ist schlichtweg nicht genau definiert, was Faschismus nun in Wirklichkeit bedeutet. Und vielleicht kommen wir da ja heute ein Stückchen weiter, indem wir das alles mal so ein bisschen aufdröseln und mit den heutigen Verhältnissen vergleichen. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel, was mir als erstes einfällt, ist, dass in den Diskussionen oder in den Beschriftungen für anderen Menschen sehr häufig und auch sehr schnell die Beschriftung kommt, irgendwie, das ist ein Faschist oder du bist ein Faschist oder du verhältst dich wie ein Faschist. Das ist in der Regel, außer bei Björn Höcke und ein paar anderen, ist das aber völlig übertrieben. Was steckt dahinter, dass ein Mensch ein Gefühl hat, ups, jetzt geht's aber zurück ins Dritte Reich und das auch gleich als Beschriftung für einen anderen Menschen benutzt?
Das ist genau interessant, weil es gibt ja zum einen, gibt's ja offizielle Definitionen von etwas. Und auf der anderen Seite gibt es das, was man halt so meint, dass etwas bedeutet. Und wenn man sich darüber unterhalten kann, sein, wie wir haben uns vor der Sendung unterhalten und gemerkt, dass wir über bestimmte Worte, dass wir die ganz anders benutzen und einordnen. Und ich fürchte, dass es auch bei dem Wort Faschismus so ist, dass man assoziiert bestimmte Dinge damit, aber das ist nicht unbedingt dasselbe, woran man denkt. Und
also
was man meint, wenn man sagt, das ist ja ein Faschist.
In der deutschen Gesellschaft haben wir natürlich das Problem, dass wir ein Trauma haben aus dem Dritten Reich. Dieses Trauma ist eng verknüpft mit dem Holocaust. Mhm. Und da kommen wir auch so schnell nicht hinaus. Das heißt, ohne es faktisch begründen zu können, hängt für uns der Faschismus immer eindeutig mit dem Holocaust zusammen. Und das ist auch unser Problem, den heutigen Faschismus zu erkennen, weil die heutigen Faschisten, die verüben erstmal keinen Holocaust, sondern das sind quasi Vorstrukturen oder Wachstumsbedingungen, die irgendwann in so etwas eskalieren könnten. Aber der politische Faschismus, der fängt deutlich vorher an. Also die Nazis im Dritten Reich, die haben es einfach maximal übertrieben. Aber der Faschismus an sich würde auch, also nicht mit Verfolgung und Vertreibung und Gewalt, aber diese industrialisierte Massentötung, die muss nicht zwingend in einem Faschismus stattfinden, sondern das kann auch in anderen Formen laufen, die Menschenverachtung. Krieg zum Beispiel, ja, oder der internationale Kapitalismus. Ja. Der hatte, Josef Stieglitz hat nachgewiesen, dass der internationale Kapitalismus durch sein Regime in der World Trade Organization und die Weltbank 20 Millionen Todesopfer verursacht hat zwischen 1995 und 2015. Das kommt mir persönlich natürlich vor wie ein Massenmord, weswegen ich dann auch relativ zügig dabei bin, irgendwie nachzuschauen, ob es im internationalen Kapitalismus weitere faschistoide Strukturen gibt.
Aber da komme jetzt schon wieder ich daher, mit dem, was wir vorher rumdiskutiert haben. Und zwar, also zum einen ist mir dazu eingefallen, wenn du sagst, es hat alles schon sehr viel früher angefangen, dass ich mal... Also ich habe EKW studiert und da ging es darum, das Maschinenzeitalter und wie im aufkommenden Maschinenzeitalter auch Menschen wie Maschinen betrachtet wurde. Das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. E.T.H. Hoffmann zum Beispiel ist eine Reaktion auf die Angst, nur noch als Maschine zu gelten, als versacht. Verdingst zu werden. Also keine Person mehr zu sein, kein Mensch mehr, den man eben vor dem man Respekt hat, auch als ein unerforschliches Wesen letztendlich, das eine Tiefe hat und Vielfalt hat und das das respektiert wird, sondern als ein Ding, mit dem man machen kann. Und was wir da hatten in EKW war eine Beschreibung, wie ein Gewehr aufgebaut ist und auseinander und zusammengebaut wird und wie der Akt des Schießens, also wie Soldaten das üben sollen, das Töten üben sollen. Und zwar genauso, wie wenn sie Maschinen wären, wo die einzelnen Handlungen abgegliedert wurde, wie eben in so eine maschinelle Sache oder auch wie dann die Fließbänder aufkamen. Das sehen wir dann bei Charlie Chaplin, wie Menschen als Teile von Maschinen behandelt werden. Und auch dieses Trauma, das stellt er ja auch da in einem seiner Filme, dass man eine Maschine ist, dass man entmenschlicht wird, dass man auch so behandelt wird, etwas, das man benutzt und dann wegwirft. Aber das ist etwas, das es schon viel früher gab, Sklaverei. Und Menschen nicht zu respektieren und als Sache zu behandeln, das ist etwas, das es schon vorher gab.
Klarer Fall. Also Menschenverachtung ist jetzt nicht nur das Geschäft von Faschisten. Erwähne ich vielleicht mal den Kommunismus unter Stalin. War auch ein Massenmord, vergleichbar zum Holocaust, nur über andere Strukturen und andere Systeme. Also weswegen ich zum Beispiel mir denke, dass der Kommunismus ebenfalls faschistoide Strukturen hat.
Und da kommen wir jetzt vielleicht dem schon näher, müssen wir, weil du sagst, jetzt hast du gesagt faschistoide Strukturen, erst hast du gesagt Faschismus und dass der Faschismus bei uns eben mit dem Holocaust verbunden ist. Und dann hast du aber gesagt, der Kommunismus, der hat ähnliche Auswüchse gezeigt mit Menschenvernichtung. Das heißt, auch da sind faschistoide Strukturen. Das heißt, das geht, was du als faschistoide Strukturen betrachtest, das geht auf was anderes zurück als das, was man mit dem Faschismus verbindet. Habe ich das richtig formuliert?
Also
für dich?
Ja, der Faschismus ist für mich ein politisches System und ein Verbrechen. Mhm. Ist ganz klar. Wenn es jetzt aber die Begriffserweiterung oder Reduzierung, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, auf faschistoide Strukturen nehme. Also der Faschismus besteht, ich habe jetzt hier mal eine Liste von gesellschaftlichen oder menschlichen Verhaltensweisen. Darin habe ich 10 faschistoide Verhaltensmuster aufgelistet. Das bedeutet, wenn jetzt eine Person oder eine Gruppe eines dieser faschistoiden Verhaltensmuster hat, dann sind das keine Faschisten, sondern sie haben nur eines der Verhaltensmuster, die eben, wie vielen bei uns, kulturell überliefert sind oder was weiß ich woher kommen, aus der Überzeugung oder sonst woher. Aber wenn von diesen 10 Verhaltensmustern 7 erfüllt werden, dann kann man, finde ich, von Faschismus sprechen.
Ich merke, dass ich da ganz anders rangehe. Also ich denke...
Du gehst mehr von der menschlichen Komponente
aus. Ich gehe mehr von der menschlichen Komponente aus. Und ich bin ja jemand, ich bin auch eine Geschichtenerzählerin. Das heißt, ich beobachte mich, wie ich reagiere. Und ich beobachte andere, wie sie reagieren. Und ich versuche herauszufinden, was treibt mich an, was treibt andere an und was für Reaktionen kommen, also was kommt dabei raus? Also wenn jetzt jemand gemobbt wird oder wenn sich eine Gruppe gegen eine andere, also wenn so Gruppen entstehen, von der die eine der Ansicht ist, die andere sind, die sind gegen uns. Und was die sagen, das ist gegen uns. Und dann fange ich an zu überlegen, wie entsteht sowas? Wie entsteht auch was, dass Menschen abgewertet werden, dass man auf Menschen losgeht, dass es sogar so weit geht, dass man Menschen angreift, sogar körperlich angreift? Das ist, habe ich alles beobachtet und alles mitbekommen in meiner Umgebung. Und das habe ich jetzt versucht, auf menschliche Impulse, menschliche Reaktionen zurückzuführen. Und meine Frage ist immer, ich habe ja gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der es um Macht geht, eine Eroberungsgesellschaft. Und Eroberungsgesellschaft hat auf verschiedenen Ebenen, ist sie im Krieg. Und wir müssen von diesem Krieg wegkommen, wenn wir Toleranz und Kooperation haben wollen. Also Kooperation ist mehr als Toleranz. Also wenn wir eine wirklich funktionierende Demokratie haben wollen. Und da gehe ich wirklich dann davon aus, wie Menschen reagieren in bestimmten Situationen und was denn dabei rauskommt. Das war das, was ich zu dir vorher gesagt habe, unser tierisches Erbe, wo wir uns dann so in eine Diskussion geraten sind. Und ich dann gesagt habe, ja, aber ich sehe uns als kluge Tiere. Und das ist nicht abwertend. Und du hast gesagt, ja, aber das wird verwendet. Und so weiter. Aber wir sind jetzt dabei, rauszukriegen, was ist Faschismus und was sind faschistoide Strukturen und wie entsteht das?
Glücklicherweise gibt es Tiere, die intelligenter sind wie wir.
Vielleicht haben sie einfach andere Impulse, die stärker sind als wir. Also und andere Strukturen aufgebaut. Weil wir haben auch, es gibt auch menschliche Gesellschaften, die anscheinend besser funktionieren als unsere. Nach innen zumindest.
Ja. Ja, eine Schnecke zum Beispiel. Die Schnecken sind auf dieser Erde jetzt seit 100 Millionen Jahren. Ich weiß es gar nicht, die Zahl ist auch egal. Auf jeden Fall extrem lange gegenüber der menschlichen Spezie, die gegenüber der Schneckenspezie irgendwie ein kurzes Leben hat bis jetzt auf diesem Planeten. Das heißt, die Schnecke hat eine höhere Überlebensintelligenz wie der Mensch.
Naja, ich weiß nicht, ob das Intelligenz, aber sagen wir mal Strategie, eine bessere Strategie.
Überlebensintelligenz. Es gibt Bäume.
Jetzt streiten wir über Intelligenz.
Naja, es hat auch was mit den faschistoiden Strukturen zu tun. Es gibt ja Bäume, die 1000 Jahre alt werden.
Ja.
Das schaffen die Menschen nicht. Die Menschen werden maximal, sagen wir mal, 100.
Wenn sie wirklich gut drauf sind.
Das heißt, es gibt Bäume, die haben eine höhere Überlebensintelligenz wie die Menschen.
Also ich würde es jetzt nicht Intelligenz nehmen, aber ich streite mit dir jetzt nicht über das Wort Intelligenz. Ich nehme das jetzt mal an.
Ich würde
Worauf willst du raus?
Wir wir waren ja schon mal, ich hatte jetzt schon mal die faschistoiden Verhaltensmuster erwähnt. Ich würde gern mal so eine Liste angeben, von, dass sich die Hörerinnen auch was drunter vorstellen können, was ich damit meine. Und zwar will ich auf jeden Fall voraussagen, das sind teilweise Verhaltensweisen, die wir alle haben, die rein menschlich sind oder gesellschaftlich bedingt. Und es sind aber auch Verhaltensweisen, die speziell vom Faschismus professionalisiert oder strukturiert werden. Wenn jetzt eine Person sich in diesen faschistoiden Verhaltensweisen wiederfindet, dann bedeutet das nicht, eine Faschistin oder ein Faschist zu sein, sondern es braucht schon eine ganze Handvoll, sagen wir mal 7 von 10 faschistoiden Verhaltensmustern, um dann wirklich ein Faschist zu werden oder zu sein. Eines der faschistoiden Verhaltensmustern und Grundstrukturen, die immer vorkommen, ist die professionelle Lüge. Das heißt, um etwas zu erreichen, ist es völlig egal, ob das, was ein Faschist erzählt, wahr ist oder nicht. Natürlich gibt es zwischen der Wahrheit und der Lüge noch den viel größeren Bereich der Halbwahrheiten oder des Weglassens. Auch das wird im Faschismus konsequent genutzt, aber eben auch häufig in der Politik, in den Medien etc. pp. Interessanterweise ist das auch gleichzeitig, es gibt ja diesen Begriff Lügenpresse, ist das auch gleichzeitig, die Faschisten wenden quasi ihre eigenen Defizite permanent gegen andere Leute. Und so ist dieses Wort Lügenpresse zu verstehen. Die Faschisten haben ein sehr eingegrenztes und monogames Weltbild und transportieren viele Lügen, und das wenden sie gegen die anderen. Das zweite faschistoide Verhaltensmuster ist die Anwendung von Gewalt, von psychischer Gewalt und auch von körperlicher Gewalt. Ein Verhaltensmuster, das kennen wir leider von viel zu vielen Menschen. Ein drittes faschistoides Verhaltensmuster ist die Organisation von Korruption und Günstlingswirtschaft. Auch das ist in der Gesellschaft weit verbreitet, auch in der deutschen Gesellschaft, Korruption und Günstlingswirtschaft. Ein viertes faschistoides Verhaltensmuster ist die Mobbingstruktur. Und das Organisieren einer Mobbingstruktur. Im Faschismus wird eine Mobbingstruktur professionell organisiert und gegen Minderheiten und Menschengruppen verwendet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Menschen, die sich als Antifaschisten empfinden, gegen jede Form von Mobbing sein müssen und auch vorgehen müssten. Ganz im Gegenteil ist das Mobbing und auch das Vorhandensein von Mobbingstrukturen in unserer Gesellschaft Alltag. Ein weiteres faschistoides Verhaltensmuster ist die Beseitigung von Minderheiten. Im Faschismus geht es nicht nur um die jüdische Religion, das ist eine große Bedeutung. Martin Luther hat die theoretischen Grundlagen für den Antisemitismus gelegt. Bei Martin Luther könnt ihr alles nachlesen, was heute an Argumenten von der faschistischen Seite kommt zum Antisemitismus. Aber es geht gegen alle Minderheiten im Prinzip. Es ist völlig egal, ob es sich um psychisch kranke, psychisch behinderte Menschen, um behinderte Menschen überhaupt, um homophile Menschen, um anders aussehende Menschen, um andere Hautfarben, um whatever, was unterschieden werden kann, wird von den Faschisten unterschieden, um ihre eigene Gruppe zu erhöhen.
Um andersdenkende Menschen?
Andersdenkende Menschen auf jeden Fall, ja. Die politisch Verfolgten, wird bis heute nicht anerkannt, waren Opfer des Holocaust. Dann ein sechstes faschistoides Verhaltensmuster ist der Ich-Nationalismus. Also auf der einen Seite das Egomanische, das Narzisstische, das kennen wir bei sehr vielen Menschen, und auf der anderen Seite die Übersteigerung des Nationalismus auf homogene Strukturen. Also wir hatten die Nationalstaaten vorhin schon mal kurz erwähnt. Es sind nicht die Nationalstaaten, die da im Interesse vom Faschismus stehen, sondern die Rückführung einer Nation auf eine monogame Struktur.
Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also meinst du damit das Führerprinzip?
Ja, zum Beispiel, das hängt damit zusammen, ja. Ja, ja, aber so, dass eine Nation nur aus Deutschen bestehen darf, ne? Mhm. Dann ist natürlich sofort die Frage, wer ist denn überhaupt Deutscher?
Ja.
Oder sind wir in Europa nicht alle miteinander verwandt?
Ja.
Ne? Oder auf der ganzen Welt. Ein weiteres faschistoides Verhaltensmuster ist, dass alles erlaubt ist, was die eigene Macht vergrößert. Mhm. Und zwar komplett alles, was vorstellbar ist an Gerede, an Verhaltensmustern, an Organisationsstrukturen, ist erlaubt, um die eigene Macht zu vergrößern. Das heißt, dass Faschisten es ganz professionell tun, mit allen zusammenzuarbeiten, egal wer daherkommt, auch mit der linken Seite oder mit fortschrittlichen Kräften, und dass diese ausgenutzt werden, um die Macht auf der faschistoiden Seite zu vermehren. Und in der Regel, die Geschichte hat es auch gezeigt, dass die Leute, die dann dort benutzt werden politisch, auch hinterher weggeworfen werden, wenn sie nicht mehr ausnutzbar sind. Ein weiteres faschistoides Verhaltensmuster, das wir auch von uns allen kennen, es ist rein menschlich, aber es wird professionell genutzt im Faschismus, ist Emotionen statt Inhalt. Das ist im Faschismus sehr wirkmächtig, weil der Faschismus selber nur sehr wenige wirkliche Inhalte hat. Die Argumentationsmuster sind extrem einfach, sie sind sehr monogam, die Strukturen führen immer auf ein und dasselbe zurück und stattdessen wird alles emotionalisiert und aufgebauscht und angeheizt. Und wir Menschen sind halt über Emotionen auch ja fast besser zu greifen wie über Inhalte.
Das ist ja nicht gemeint, wo ich gesagt habe, wir sind Viecher.
Und das 10. faschistoide Verhaltensmuster ist, dass der Faschismus sich immer an fortschrittliche Bewegungen ranwanzt. Das sehen wir zum Beispiel bei der identitären Bewegung, die ein sehr modernes Auftreten hat und auch fortschrittliche Themen nimmt. Wir sehen es auch in der Geschichte regelmäßig, dass Themen, die in der linken Bewegung en vogue sind oder diskutiert werden, dass die dann vom Faschismus übernommen werden. Ich könnte als Beispiel auch noch Alice Weidel nennen. Zur Corona-Zeit konnte Alice Weidel sich als Menschenrechtsverteidigerin im Bundestag positionieren. Alle haben es hingenommen, keiner hat widersprochen. Und ich glaube, 2 Wochen vorher hat sie vom Schießbefehl an der Grenze gegen Migrantinnen gesprochen. Das schließt sich natürlich beides aus, wenn man genau hinguckt. Aber genau das macht den Faschismus aus. Und dieses Ranwanzen an fortschrittlichen Bewegungen ist für uns in der linken Bewegung eigentlich mit das Schwierigste, damit umzugehen, dass da auf der rechten Seite, auf der rechtsextremen Seite oder auf der faschistischen Seite plötzlich Themen benutzt werden und auch Themen gesetzt werden, Wörter belegt werden, die wir eigentlich unter uns in der linken Bewegung hatten und damit innerhalb der linken Bewegung dann automatisch, weil es von Rechten benutzt wird, Sprachdefizite entstehen oder sogar Sprachverbote. Dann dürfen wir Wörter nicht mehr benutzen, weil sie von Alice Weidel oder Björn Höcke benutzt wurden. Und das ist ein riesiges Problem, weil damit schafft es der Faschismus, Diskussionen auf dem linken oder fortschrittlichen Spektrum zu verhindern. Einfach indem sie das Thema aufnehmen und für sich obstruieren. Schon darf es in der Linken nicht mehr diskutiert werden.
Ich merke, dass du da tatsächlich ganz anders denkst als ich, weil wenn ich dir zuhöre, dann ist es so, wie wenn der Faschismus so eine Art Geist ist oder so ein, manche Personen sind Faschisten und da ist der Faschismus und das ist fast wie was körperlich Greifbares. Der Faschismus, der lauert und der wanzt sich ran und der macht dies und das und jenes. Und ich sehe das Ganze ganz anders. Ich sehe irgendwie so menschliches Verhalten, das auf bestimmte Arten reagiert und wie sich dieses Verhalten unter bestimmten Umständen hochschaukelt und quasi ein System bildet, in dem immer wieder dieselben Sachen auftreten und die fangen ganz harmlos an. Die fangen mit ganz normalen Impulsen an, wenn du zum Beispiel sagst, das mit der Vetterleswirtschaft. Das ist eigentlich, der Impuls ist eigentlich, das sind die Sippen, das sind die Freundeskreise, dass man füreinander sorgt und dass man mit den Leuten zusammen ist, mit denen man sich gut versteht.
Das ist, denke ich, das, was du da sagst. Das ist genau einer der wesentlichen Punkte, dass jetzt diese 10 faschistoiden Verhaltensmuster, die ich aufgezählt habe, sind im Einzelnen zutiefst menschliches Verhalten.
Ja, ganz genau.
Und das heißt, es ist in den einzelnen Punkten weit verbreitet, aber es ist die Frage, ob ich es professionell benutze und ausbaue.
Und es ist, aber für mich ist die Frage, wie, und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass solche Dinge eben ganz heimlich, still und leise passieren und von den Leuten selber eben nicht gemerkt werden, dass sich Sachen hochschrauben und dann in einen Zustand führen, der auch in einer kleinen Gruppe faschistoid werden kann. Also dass zum Beispiel eine Gruppe die Macht ergreift innerhalb eines Projekts oder eines etwas.
Und dann mit Mobbing alle ausgrenzt, die anders denken.
Und dass man von Demokrat, zum Beispiel, was ich auch immer überlege, ist Demokratie. Ich habe neulich in der Gemeinwohl-Gruppe-Diskussion. Und da ging es darum, was ist das Gemeinwohl und wie erzielt man das und wie kann man darüber diskutieren. Und ich habe dann auch mitbekommen, wie fasse ich eigentlich Demokratie auf? Was ist für mich Demokratie? Und es gibt wohl auch Leute, die Demokratie so auffassen, Mehrheit herrscht über die Minderheit. Diejenigen, die die anderen überstimmen, die haben das Sagen. Was ist aber denn mit denen, die überstimmt werden? Und das ist ein Kampfgedanke. Was wir wollen, ist wichtig, das muss sich durchsetzen und das, was die anderen wollen, das dürfen die nicht durchsetzen. Und das, wenn man so vorgeht, weil man die anderen quasi als diejenigen betrachtet, die man raushaben muss, die man weghaben muss von der Macht, da geht es dann schon in die Richtung und du findest das aber sehr schnell. Du findest solche Diskussionen sehr schnell. Und ich fände es wichtig zu gucken, was bringt uns eigentlich in die demokratische Richtung? Nämlich nicht der Gedanke, die Mehrheit herrscht über die Minderheit, sondern der Gedanke, was ist das Allgemeinwohl? Was ist die die beste Lösung für alle?
Was ist das gemeinsame Ziel?
Wie
kann haben ich auch die Forderungen der Minderheit erfüllen? Ja?
Haben wir ein gemeinsames Ziel? Wie kommen wir dazu, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir sagen können, okay, damit kann ich leben. Zumindest damit kann ich leben. Wenn nicht sogar, wow, finde ich gut, möchte ich so haben.
Ja, da ist die Demokratie noch ausbaufähig. Also für mich, für viele Menschen ist die Demokratie ja so ein wie ein Tisch oder ein Stein oder einen Baum, so ein festes System. Für mich ist die Demokratie ein Prozess. Und zwar müssen wir die Demokratie immer weiterentwickeln. Das heißt, Richtung Basisdemokratie, Richtung Konsens, Richtung Minderheitenschutz und Minderheitenrechte.
Aber was im Moment ja, also was ich das Gefühl habe, was ich sehe, ist eine immer größere Zersplitterung und Kampfansagen. Und auch, dass man zum Beispiel, dass Leute sich eben auch nicht mal, wie du sagst, nicht mal trauen, was auszusprechen. Aus verschiedenen Gründen. Weil es belegt ist mit moralischen, also weil Moral auch zu einer Art Kampfinstrument wird, um zu sagen, wir haben Recht und ihr habt nicht Recht und wir sind diejenigen, die das Richtige sehen und das muss man machen. Und die dem nicht zustimmen, die sind gegen uns, die sind gegen das Gute. Und dann landen wir ganz schnell eigentlich bei solchen Verhaltensweisen, Ausgrenzungen, Stigmatisierung von Menschen. die anderer Meinung sind. Und man sich gar nicht mehr fragt, was wollen die eigentlich, sondern nur, guck mal, was der sagt. Das ist ein Ist. Der hat einen Ismus. Der muss weg.
Unser Problem ist ja wirklich, dass wir auf der einen Seite haben wir das Trauma des Holocaust, was wir mit dem Faschismus verbinden. Auf der anderen Seite wächst der Faschismus und benutzt der Faschismus ganz normale menschliche Verhaltensweisen und Strukturen. Das heißt, die faschistoiden Verhaltensmuster, die sind einfach erstmal nur auf Menschliches zurückzuführen. So werden wir auch weiterhin funktionieren und uns verhalten. Und die werden ausgenutzt, um ein politisches System draus zu machen, um dann darauf Macht zu organisieren.
Das heißt,
was? Und das ist das, was die Menschen nicht verstehen, dieses Trauma, was wir als Gesellschaft haben, zu verbinden mit unseren normalen gesellschaftlichen und menschlichen Verhaltensweisen.
Das ist genau, das ist das, worauf ich eigentlich auch raus will. Und ich glaube, ich habe jetzt ein Stückchen mehr verstanden, was du meinst mit Faschismus. Weil ich gucke jetzt eigentlich auch immer zum Beispiel die Frage, was passiert mit sozialen Projekten? Weil es gibt soziale Projekte, die blühen, da wird was Tolles draus. Und es gibt soziale Projekte, die gehen Bach runter und verlieren ihre Basisdemokratie und kriegen so ein Führerprinzip zum Schluss sogar, dass irgendeiner die Macht ergreift und alle sagen, ja, der muss das machen oder die muss das machen.
Und gerade häufig zu beobachten.
Ja, und das ist das, wo ich dann ansetze und sage, was ist denn da in uns Menschen drin, die uns immer wieder dazu treiben, zu so einem Führerprinzip zu greifen oder zu jemanden auszugrenzen, jemand als Feind zu betrachten? Wie entsteht das? Aber was du jetzt nur sagst, ist, dass quasi du siehst auch das höher Organisierte, also dass es eben auch Strukturen gibt und Menschen, die das ausfüllen, die sich damit zusammentun, die eben dabei sind, solche Sachen bewusst auszunutzen, um ein politisches System zu errichten. Richtig?
Ja, genau. Also als Beispiel kann man vielleicht die Mobbingstrukturen nehmen. Es sollte eigentlich allen klar sein, dass im Faschismus eine Mobbingstruktur professionell organisiert wird, und zwar mit intellektuellem Überbau und mit Gewalt auf der Straße und Gewalt gegen Einzelpersonen. Wird die Mobbingstruktur organisiert? Nun ist das Mobbing auch ein allgemeines Verhalten. Es findet zum Beispiel bei den Grünen die Auseinandersetzung, die Jüngeren werden sich nicht dran erinnern, die Älteren vielleicht schon, die Auseinandersetzung zwischen Fundis und Realos. Die Realos haben bei den Grünen gewonnen, die Fundis sind, seitdem Christian Ströbele gestorben ist, glaube ich, kein Fundi mehr bei den Grünen. Diese Auseinandersetzung ist nur ganz am Anfang in den 80er Jahren inhaltlich gelaufen und dann lief sie nur noch über Mobbing.
Ich glaube, du musst in dem Fall erklären, was Mobbing ist. Ich würde es eigentlich, also meine Reaktion auf das, was du sagst, ist, ja, das kennen wir schon, das ist diese Art, dass man jemanden diskreditiert, also mein Verständnis davon, dass man jemanden diskreditiert, dass man die Person stigmatisiert und dass man die Aussagen von der Person moralisch, also das moralisch auflädt, emotionalisiert, das ist scheiße, was der sagt. Und nicht mehr fragt, wie sind eigentlich die Fakten, worauf beruht diese Aussage, wie ist das umsetzbar, dieses, was die Person möchte.
Also das Mobbing zu erklären, es ist ein bisschen schwierig, weil es sich um einen ganz großen Komplex von Benimm oder Verhaltensweisen handelt. Also ich gehe nach schwedischen Wissenschaftsstandard und da gibt es eine Liste von 50 verschiedenen Verhaltensweisen, die Mobbing sein könnten. Nicht müssten, es ist im Prinzip wie mit den faschistoiden Verhaltensmustern, ein einzelnes Detail sagt noch nichts über Mobbing aus, aber der ganze Komplex oder die Gesamtheit, was einem passiert, zum Beispiel wenn man chronisch oder regelmäßig 10 verschiedenen dieser Verhaltensmuster ausgesetzt ist, dann kann man auf jeden Fall von Mobbing sprechen. Das heißt, es geht immer um den Gesamtkomplex. Das heißt, mit dem Mobbing-Begriff umzugehen, ist schon schwierig. Und es ist auch in allen gesellschaftlichen Gruppen durchaus üblich, über andere Leute herzuziehen. Mhm. Oder eben nicht faktisch zu reden. Ich glaube, wir können gar nicht faktisch reden, aber ist egal. So zu emotionalisieren, irgendetwas aufzuladen. Da ist total schnell noch ein steigerndes Beiwort beigemengt bei einer Erzählung über jemand anderes oder über eine Situation.
Es ist absolut unerträglich, unerträglich, wie sich diese Person benimmt. Ich halte es einfach nicht mehr aus.
Zum Beispiel, ja. Also sehr oft erlebe ich Mobbing in einer Situation, wo mit der Person, die gemeint ist, gar nicht gesprochen wird, sondern nur über sie gesprochen wird. Ist typisches Mobbing. Mhm. So wird diese Person in ihrem Umfeld, in ihrem Außen, so Stück für Stück in eine bestimmte Richtung gedrängt, ohne dass ein Einzelner jemals diese Person selbst befragt hat, warum oder wieso oder wie siehst du das?
Damit wird die Person zum Objekt. Sie ist kein Subjekt mehr, eine selbsthandelnde Person, die man mit der man sich auseinandersetzt, sondern ein Objekt, mit dem man verfährt.
Mhm. Ja, vielleicht, ich habe ja mal dieses Zwiebelschalenprinzip aufgestöbert, wie Rechtsextremismus oder Faschismus im Prinzip dann in einer Gesellschaft gehalten wird oder auch begründet wird. Und das Zwiebelschalenprinzip, also eine Zwiebel sieht ja so aus, eine Schale kommt nach der anderen Schale und ganz in der Mitte hat man noch so einen kleinen Kern, der sich aber auch wieder in Schalen auflösen könnte. Und die äußere Schale schützt immer die nächst innere Schale. Also bei der Zwiebel sehen wir das, die äußere Schale ist braun und verwelkt, aber die Schale darunter, die ist schon noch irgendwie schmackhaft und früchtig. Die Schale darunter schützt wieder die Schale, die noch weiter innen liegt und die Schale schützt dann noch weiter, die innen liegt. Währenddessen, ich bin jetzt mal von außen nach innen gegangen, ich kann auch von innen nach außen gehen. Der Kern führt Impulse nach außen auf die nächste Schale und wieder nach außen, also die Wurzel und auch die Blüte oder der Stängel oben an der Zwiebel, die gehen in den Kern rein. Und der Kern setzt andauernd Impulse auf die nächste Schale. Die nächste Schale setzt wieder Impulse auf die übernächste Schale und die Schale, die da drüber liegt, kriegt Impulse von seiner darunter liegenden Schale. Wenn ich mir jetzt diese Zwiebel anhand von Rechtsextremismus oder faschistoiden Strukturen mal beschreibe, dann liegt im Zwiebelkern der Rechtsterrorismus. Teilweise der Rechtsextremismus, aber nehmen wir mal den ganz harten Kern, der Rechtsterrorismus. Kommt in diversen Formen vor, muss nicht unbedingt nationalsozialistisch sein. Die erste Schale um diesen Rechtsterrorismus herum, die diesen schützt und bestätigt, ist das klandestine Milieu. Also das klandestine Milieu sind dann zum Beispiel Prolo-Nazis auf der Straße oder auch ein Spektrum aus der Reichsbürgerszene, die immer irgendwie sehr materialisch daherkommen und sich auch außerhalb der Gesellschaft empfinden, sich als Außenstehende oder Sonderstatus-Menschen empfinden, teilweise mit der Demokratie und der Republik auch nichts zu tun haben wollen. Als dritte Schale um diese klandestinen Milieus sind systemfeindliche Milieus. Diese systemfeindlichen Milieus sind teilweise schon Menschen wie du und ich, nein, wie wir beide nicht, aber wie Menschen, die wir durchaus auf der Straße in unserem Alltag treffen. Zum systemfeindliche Milieus, zum Beispiel Menschen, die sagen, also die Demokratie irgendwie, die macht ja nicht mehr so arg viel. Ich glaube, wir brauchen mal wieder einen Führer oder einen Diktator. Das macht ja immerhin 20% der Menschen hier in unserer Gesellschaft aus, die sich derzeit einen Diktator besser vorstellen können wie eine demokratisch gewählte Regierung. Das sind systemfeindliche Milieus. Und diese systemfeindlichen Milieus liegen schützend um die klandestinen Milieus und dann auch schützend um den Kern des Rechtsterrorismus herum. Schützen diesen und bestätigen diesen auch. Die vierte Schale, die noch um die systemfeindlichen Milieus rumliegt, ist der autoritäre Nationalradikalismus. Das sind jetzt nicht Menschen, die Gewalt ausüben, aber autoritärer Nationalradikalismus ist in der AfD sehr weit verbreitet zum Beispiel. Also Menschen in der AfD sind nicht unbedingt faschistisch, außer vielleicht Alice Weidel und Bernd Höcke, aber sie verfolgen diesen autoritären Nationalradikalismus. Die fünfte Schale um diesen autoritären Nationalradikalismus ist der Rechtspopulismus. Der Rechtspopulismus ist unter Politikerinnen bereits weit verbreitet. Das heißt, diese Politikerinnen, zum Beispiel Markus Söder könnte ich hier nennen, die rechtspopulistische Argumentationen liefern, schützen die inneren Schalen und Kerne. Und so lässt sich quasi von einem Rechtspopulismus, der nicht faschistoid sein muss oder ist, zurückführen bis hinunter zum Kern des Rechtsterrorismus. Um diesen Rechtspopulismus herum, also es gibt eine weitere Schale, die auch so Typen wie Markus Söder und andere schützt, da liegt die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Gesamtbevölkerung. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist weit verbreitet. Wir haben noch viele Schritte zu tun und viel dazu zu lernen, um wirklich alle gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten irgendwann einmal abzubauen. Also wenn wir ganz tief in uns reinforschen, dann merken wir, welche Anteile wir der kulturellen Überlieferung von Menschengruppenfeindlichkeiten wir in uns selber noch haben. Und auch um diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten gibt es eine weitere Zwiebelschale, die die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bestätigt und beschützt. Das sind so Transmissionsakteure in einer rohen Bürgerlichkeit. Und da kommen wir auf einen wirklich interessanten Punkt. Wir haben jetzt vom Rechtsterrorismus aus, der ganz klar in der rechtsextremen Ecke angesiedelt ist, haben wir jetzt Zwiebelschalen verfolgt, die diese schützen und bestätigen, bis hin zu Transmissionsakteuren in der rohen Bürgerlichkeit. Und hier kommen wir im Prinzip dann auch im linksextremen Spektrum an. In der linken Bewegung ist es inzwischen auch wieder modern, autoritäre, orthodoxe und dogmatische Verhaltensweisen und Strukturen an den Tag zu legen. Für mich wandert die linke Bewegung auch nach rechts, wie die Gesamtgesellschaft. Und der Linksextremismus adaptiert autoritäre, dogmatische und orthodoxe Strukturen. Das ist schon immer so. Jetzt sagen wir mal, vor 30 Jahren waren das aber absolute Minderheiten, die auch permanent dort, wo sie aufkreuzten, dann zurechtgewiesen wurden von anderen. Also es gab eine soziale Kontrolle innerhalb der linken Bewegung. Das ist heute nicht mehr. Die autoritäre, orthodoxe und dogmatische Seite in der linken Bewegung ist fast zu einem Mainstream geworden. Also die Grüne Partei zum Beispiel, einige Kreise aus dem antifaschistischen Spektrum, der Schwarze Block, ganz typisch, den Schwarzen Block im Linksextremismus kann man von dem Schwarzen Block im Rechtsextremismus an nichts mehr unterscheiden. Die sind im Prinzip identisch, außer dass sie sich intellektuell anders definieren. Da bin ich jetzt an einen Punkt gekommen, wo eine ganz außenliegende Zwiebelschale, die bis in die linke Bewegung hineinreicht, im Prinzip den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus beschützt und unterstützt.
Ich wollte schon ketzerisch sagen, und was ist mit dem Linksterrorismus oder Linksextremismus? Ich habe jetzt Also es ist ziemlich kompliziert, was du da erzählst, weil da sind auch viele Fremdworte dabei.
Ja, ja, ja. Ich wollte es wirklich exakt und genau halten, ja, weil ja auch viele Menschen was darunter verstehen könnten unter den einzelnen Begriffen.
Also wir haben jetzt auch nur noch 9 Minuten, bis wir auch hier raus müssen, weil unsere nächsten Sendungsmachenden reinkommen. Und es ist halt das, weshalb ich immer auf dieses allgemein Menschliche gehe, wo wir uns nicht in die Haare, weil ich glaube nicht, dass wir uns in die Haare geraten, weil dazu haben wir zu viel Respekt voreinander, dass wenn das eine sagt, nee, das ist falsch, was du sagst, und sagt das andere, warum denkst du denn, dass es falsch ist, das, was ich sage, wo ich denn mit meinem tierischen Erbe daherkommen bin, weil ich halt irgendwie denke, wir Menschen haben bestimmte Veranlagungen und die können in das eine und in das andere Extrem ausschlagen, und die Frage ist, unter welchen Bedingungen schlagen sie in das eine oder das andere Extrem aus, und ich denke eigentlich, dass es, was du jetzt als links und rechts bezeichnest, dass das auch, also der Extremismus, also dieselben Wurzeln hat im menschlichen Verhalten und dieselbe Art zu reagieren auf Probleme. Einfache Antworten in schwierigen Situationen, das Gehirn schaltet auf Verteidigung, das ist jetzt nur kurz irgendwie ein bisschen ketzerisch, populistisch rausgekommen. Dass ich eben auch denke, dass unsere Welt sehr komplex geworden ist und dass diese Ideale, die Rechten haben ja auch bestimmte Ideale, die haben ja die Idealvorstellung, wie die Welt sein sollte, in der sie sich wohlfühlen, in der man sich wohlfühlt. Die Linken haben auch bestimmte Ideale, wie die Welt sein sollte, wie man sich wohlfühlt. Und dass die Welt selber aber ganz anders ist und ganz anders funktioniert und es ganz schön schwierig ist, rauszukriegen, was man machen kann. Und dass diese Konzepte, die sind sehr alt, also die Konzepte, die verwendet werden, laufen immer wieder drauf raus, dass man das eliminieren möchte, was dem eigenen Ideal entgegensteht.
Das Gegenbeispiel ist diese Sendung hier. Wir beide haben, denke ich, einen diametral gegenüberliegenden Ansatz, wie wir mit Dingen umgehen, mit Begriffen umgehen, wie wir die Welt sehen, wie wir unsere Bilder machen.
Ja.
Und das, was diese Sendung ausmacht, ist genau unsere Differenz. Und wir diskutieren miteinander und stellen uns einfach gegenseitig unsere Bilder vor.
Und das wäre ein Ansatz, aber das braucht sehr viel, weil, weißt du, wenn wir jetzt vom Faschismus reden, da ist auch so eine Gefahr drin der Etikettierung. Was du gesagt hast, wenn was als faschistisch etikettiert ist, dann ist es böse. Dann muss man dagegen sich wehren, man muss dagegen aufstehen, man muss gucken, dass diese Dinge nicht weiter ausgesprochen werden, wie das Wort Neger. Das ist böse, das darf nicht mal ausgesprochen werden, das ist ein Gegen. Es gibt auch, ich habe eine Freundin in Bayern, die ist Nigerianerin, die hat das Wort verwendet, um es lächerlich zu machen und hat es zum Ding gemacht, wo wir beide da gesessen sind und gelacht haben und ich gedacht, mein Gott, ist das eine coole Frau. Also, dass man Dinge anders angeht. Und dass man, auch wenn jemand was sagt, das mir überhaupt nicht passt, dass ich versuche rauszukriegen, warum sagt die Person das? Was steckt dahinter? Und manchmal steckt eben was dahinter, das gar nicht so weit weg ist von meinem, bloß dass die Person zu anderen Schlüssen gekommen ist. Und wenn ich nur sage, halt's Maul, was redest du für einen Scheiß? Oder wie kann man nur? Unmöglich! Das geht doch nicht! Furchtbar! Das kann man doch nicht zulassen!
Den Faschismus kann man nicht zulassen. Faschismus ist keine politische Meinung, sondern ein Verbrechen.
Aber trotzdem ist es so, dass man aufpassen muss, dass man nicht ganz schnell in was reingerät. Ich habe neulich, hat jemand gesagt, über jemand anders, dieser Mensch hätte Gewaltfantasien und würde dazu aufrufen, auf eine andere Person einzuschlagen. Und ich fand das ganz schlimm, weil ich nämlich diese Äußerungen von dieser Person auch kannte und die ganz anders wahrgenommen habe. Und vor allem nicht, dass die Person Gewaltfantasien hat. Und das wird dann schon zu, verstehst du, was ich meine? Wir müssen diesen Menschen loswerden und was dieser Mensch redet, statt zu fragen, ja, wieso ist das eigentlich so? Was will die Person? Läuft vielleicht hier irgendwas schief? das die Person dazu bringt. Ist hier irgendwas in Schieflage? Vielleicht sollten wir uns um irgendeine Schieflage kümmern und gucken, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Warum passiert das?
Genau hingucken.
Genau und hingucken.
Die Person auf jeden Fall auch selber ansprechen.
Ja.
Das ist immer das Erste. Und dann, wenn man sich informiert hat, anständig irgendwie, dann kann man sich ja immer noch seine Meinung bilden, die dann sagt, irgendwie ist ein Arschloch.
Aber ich finde es auch jetzt für den politischen Diskurs als solchen, weil da wird total hin und her geschossen, dass man sich dann wirklich fragt, was möchte der Mensch eigentlich ausdrücken? Und worum geht's und wie entsteht dieses Problem? Also der Mensch reagiert auf irgendein Problem und dieser Mensch hat quasi seine Strategie oder ihre Strategie entwickelt für dieses Problem. Und wir versuchen gegen die Strategie zu kämpfen, die dieser Mensch hat, weil die Strategie, weil wir die als verfehlt ansehen. Wir brauchen wieder eine Autorität, wir brauchen wieder, diese Ausländer müssen alle raus oder wie auch immer. Sondern zu fragen, hey, was ist eigentlich das Problem? Findet man eine Lösung für das Problem? Es scheint hier ein Problem zu geben.
Naja, das hadert mit dem, dass viele Menschen mit Problemen nichts zu tun haben wollen.
Ja.
Und immer wegrennen, wenn es ein Problem gibt.
Ja, das habe ich auch erlebt, dass jemand gesagt hat, ihr mit euren Streitereien. Und ich wollte eigentlich sagen, was haben wir eigentlich für ein Problem? Wie können wir das lösen?
Ja, sollen wir uns verabschieden?
Ja, es ist schon kurz vorher. Ich habe mich wieder emotionalisiert.
Genau, und ich bin wieder ein paar intellektuelle Phrasen losgeworden.
Und wir hoffen, dass wir zumindest ein bisschen was Gutes bewirken konnten.
Ja, vielleicht konnten wir ein wenig verständlich machen, wie der Faschismus ganz normale menschliche Verhaltensmuster benutzt und für die eigenen Interessen ausbeutet.
Und wie wir den Anfängen wehren können, auch bei uns selber, auch wenn wir uns überhaupt nicht als Faschisten sehen würden und auch diese Aussagen von Faschisten furchtbar finden, ob wir nicht auch manchmal, wenn wir sagen, wir sind Anti, in was Ähnliches verfallen, das genauso ausgrenzend und verletzend sein kann.
Also gut, eingegrenzt ist diese Sendung zu Ende. Wir sagen euch auf jeden Fall Ciao.